Ein Team, ein Podcast. Der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen mit Host Kevin Gavin.
Hallo liebe Löwenfans, herzlich willkommen zur letzten Folge Ein Team, ein Podcast vor der Sommerpause. Bevor wir die erste Saison unseres Podcasts abschließen, begrüße ich nochmal eine echte Legende als Gast. Herzlich willkommen, Gudjun Vallo Sigurdsson.
Uhu.
Ach ja.
Vielen Dank, mein Lieber.
Ja, stimmt, es heißt Hu, nicht U, ne?
Ja, genau, aber lernst du langsam.
Langsam lerne ich das, ja. Wir legen auch gleich los, Goggi. Es gibt ja so einiges zu besprechen. Zuvor aber ein letztes Mal vor der Sommerpause der Hinweis. Gebt uns gerne euer Feedback. Sagt uns, was euch gefällt und was nicht. Und erzählt euren Freunden, der Familie und natürlich heute auch allen VfL Gummersbach-Fans von unserem Podcast. Ach, wie werde ich diese Worte vermissen. Es geht los. Wir freuen uns auf die erste Kategorie.
Ein Team, ein Podcast mit freundlicher Unterstützung von RPR1. Und jetzt Löwen live.
Wie in den letzten Wochen sitzen wir auch heute natürlich nicht in einem Raum, sondern nur virtuell in einem Podcast-Raum quasi. Wir haben gerade schon gesehen, es gibt offensichtlich Zeitverschiebungen zwischen uns beiden, Goggi. Wo erwischen wir dich denn gerade?
Ich bin auf Island, als diese Corona-Krise angefangen hat und wir in Paris gesessen haben und die haben angefangen mit den Ausgangssperren und alles drum und dran und wir wussten schon, dass wir nicht mehr spielen werden, dann haben wir gedacht, dass wir gleich nach Island abhauen und wir saßen hier, haben unsere zweiwöchige Quarantäne abgesessen und jetzt sind wir die komplette Familie zusammen, so ist gut. Und wir freuen uns, dass wir es gemacht haben.
Ist in Island, ist das generell jetzt gerade so? Also jeder, der kommt aus dem Ausland, muss dann 14 Tage in Quarantäne, oder?
Ja, das haben wir wie in die meisten anderen Länder und jetzt wird das etwas gelockert. Ich glaube, die wollen jetzt mit Tests anfangen am Flughafen und jeder muss eine App runterladen, damit die verfolgt werden können. Aber die wollen wie alle anderen Länder so langsam wieder aufmachen. Und wir haben das eigentlich gut im Griff momentan, aber wir wissen auch, dass es kritisch werden kann, wenn man zu viel auf einmal macht. Aber es sind wenig positive Fälle in den letzten Tagen. Nur, glaube ich, einer oder zwei die letzten Wochen. Aber letzte Woche, meine ich. Aber trotzdem.
Ja gut, bei der Einwohnerzahl von Island sind ja drei positive Fälle schon irgendwie gleich mal 70% aller Isländer, oder?
Genau, so ist es. Aber trotzdem. Nein, es ist eine komische Zeit jeder Land will das Beste machen und ich hoffe auch, dass es auch alles gut laufen wird.
Aber wie stelle ich mir das jetzt gerade vor? So ein kompletter Umzug wird ja wahrscheinlich nicht stattgefunden haben. Hast du dann den halben Hausstand noch in Paris gerade oder und musst den Umzug noch organisieren oder habt ihr es tatsächlich geschafft, schon komplett umzuziehen?
Nein, umgezogen sind wir nicht. Wir müssen noch nach Paris. Einzige, was wir gemacht haben, wir haben alles aus dem Kühlschrank geworfen, aber aber ansonsten sind wir. Wir haben alle unsere Sachen da und wir müssen noch nach Frankreich oder nach Paris. Und das ist auch das Schwierige gewesen, um zu wissen, dass wenn wir nach Paris fliegen oder kommen können, dürfen wir dann überhaupt nach Deutschland kommen. Bis jetzt war es ja nicht so, weil ich da noch keinen gültigen Arbeitsvertrag habe und da sind wir noch nicht angemeldet. Müssen wir dann in Quarantäne und jetzt werden die Regeln ein bisschen gelockert. So, jetzt können wir langsam anfangen zu planen, dass wir irgendwann mal in Juni wahrscheinlich wieder zurück nach Deutschland kommen werden.
Ist natürlich eine total komische Situation für euch wahrscheinlich sowieso, weil um das mal kurz chronologisch einzuordnen, du hast deine ja wirklich absolut unfassbare Karriere beendet und zwar am 29. April. Da blicken wir natürlich gleich in der Rubrik Löwenhaut nah noch mal ein bisschen genauer zurück. Aber kurz darauf wurde dann publik, dass du den VfL Gummersbach, den Zweitligisten, als Trainer übernehmen wirst. Hast du mit derart vielen Reaktionen auf diese beiden Meldungen gerechnet gehabt? Also gefühlt war ja die Handballwelt kurz mal stehen geblieben.
Absolut nicht, nein. Und wenn ich das nochmal machen werde, dann oder irgendeine Karriere beenden werde, dann werde ich das nicht mitten in eine Krise machen, wo wenig im Sport los ist. Es war viel zu viel für mich eigentlich. Aber trotzdem muss ich sagen, ich bin natürlich berührt und glücklich über alle positive Nachrichten, die ich erhalten habe. Und es ist schön, dass man mindestens etwas richtig dass ich etwas richtig in meine Karriere gemacht habe. Aber trotzdem, das war ein bisschen zu viel, würde ich sagen, so im Nachhinein. Aber es ist so gekommen und ich habe das Schlimmste jetzt überlebt.
Ja gut, wenn man mit jungen 40 Jahren sich dazu entscheidet, so früh seine Karriere zu beenden, dann ist das natürlich eine besondere Situation.
Genau, das war's. Jetzt sind die Jungen dran.
Ja, du hast ja, ich meine, es ist natürlich eine außergewöhnliche Situation mit dir. Es ist eine außergewöhnliche Karriere. Du hast mit deinen 40 Jahren im Star-Ensemble von PSG ja nicht nur mitgehalten, sondern auch noch ordentlich für Wirbel gesorgt. Warum hast du dich dann jetzt dennoch entschieden, deine Karriere zu beenden? War jetzt das Gefühl auch für deinen Körper da, dass du sagst, naja, es wäre vielleicht jetzt auch nicht mehr lange gegangen? Oder hättest du gesagt, naja, komm, jetzt mach ich's halt?
Eigentlich beides. Naja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hätte noch ein paar Jahre mindestens spielen können. Aber die Situation ist ziemlich schwierig momentan und es war schon entschieden, dass ich nur dieses Jahr in Paris bleibe. Es steht schon fest, wer nach mir kommen wird jetzt im Sommer. Der hat schon letzten Sommer unterschrieben. Von daher habe ich mir so überlegt, soll ich nochmal einen Einjahresvertrag irgendwo machen in einem anderen Land. Wir haben einen 7-Jährigen, es ist nicht das Beste für die Kinder, so oft umzuziehen, wenn man ehrlich ist. Dann hätte ich auch auf Island wohnen können, mich fit halten können und ich hätte warten können, bis etwas sich ergibt, aber momentan passiert halt nicht viel. Ich war in Kontakt oder habe ein paar Gespräche geführt, aber es ist ja nicht, wie man 30 ist, dass man über 2, 3 oder 4 Jahresverträge redet. Und ich fand das einfach, dass die Zeit richtig war. Und ich habe auch schon vorher gesagt, ich hatte immer vor, Trainer zu werden, aber ich hätte mir ein Jahr Pause genommen, wenn ich bis Juni hätte spielen müssen mit der Nationalmannschaft und in Frankreich und so, dann hätte ich nicht direkt Gummersbach übernommen. Aber jetzt gibt sich die Zeit, sich ein bisschen oder da auszubilden, mit Physine-Trainer zu reden, einen Plan zu erstellen und so weiter. So, der Zeitpunkt war einfach richtig jetzt.
Aber hättest du jetzt wenn wir jetzt in der normalen Zeitrechnung bleiben würden, hättest du Olympia noch gespielt?
Nee, wir waren nicht, wir haben uns für diese Qualifikationsturnier nicht qualifiziert.
Ah, okay, das hatte ich jetzt nicht genau auf dem Schirm.
Da bin ich mir relativ sicher, da hätte ich auch weitergemacht, dann hätte ich weitergespielt.
Okay, weil es war ja
jetzt auch so, wenn das eine Möglichkeit gewesen wäre.
Also der FC Barcelona hat ja, ich meine, den einen oder anderen Vertrag verlängert, um den Spielern die Möglichkeit zu geben, im Champions League Final Four zu spielen. Wäre sowas bei Paris nicht auch denkbar gewesen?
Das war nicht der Fall, und bei mir zumindest nicht, weil die haben auf der Position haben die 3 für nächste Saison und das war nie, haben wir, diese Gespräche haben wir nie geführt irgendwie. Aber dann haben wir auch den besonderen Fall, was die mit diesem Champions League oder diese Final Four machen, dass der Santos Jakobsen wird für THW Kiel auflaufen und Rodrigo Corrales für West Brom. So, es ist ein bisschen komische Situation, aber bei mir, ich habe das nicht irgendwie versucht, die Gespräche zu führen oder noch ein weiteres Jahr da dran zu hängen.
Es war ja wahrscheinlich, also ich kenne dich ja jetzt auch ein bisschen, das ist ja wahrscheinlich jetzt nicht so eine spontane Entscheidung gewesen, irgendwo ein Traineramt zu übernehmen, du trägst dich ja mit Sicherheit schon lange mit dem Gedanken, wie es nach deiner Karriere weitergehen soll. Freust du dich jetzt auch extrem drauf, dass du da jetzt wirklich auch gleich mal so einen, ja, ich sag mal, tollen Traditionsclub übernehmen kannst?
Absolut. Das freut mich. Erstmal dieses Vertrauen, was der Christoph Schindler und VfL Gummersbach bei mir hat mich schon ein bisschen überrascht und auch gefreut. Und ich habe auch 3 Jahre lang in Gummersbach gespielt. Ich kenne die Stadt, ich kenne die Erwartungen, die auch da sind, auch wenn die ein bisschen anders sind, als wenn ich dort gespielt habe. Und es ist sehr spannend, wirklich, muss ich sagen. Aber ich weiß auch, dass man hat eine gewisse Routine als Spieler und ich weiß genau, was ich da kann, aber jetzt bringe ich wirklich rein in ein Geschäft, wo ich kaum Erfahrung habe und hoffe eigentlich, dass ich, man springt in den Pool rein und hofft, dass man schwimmen kann, eigentlich kann man so sagen. Ja. Und ich hoffe natürlich, dass ich das gut machen kann und machen werde und damit ich auch Gummersbach wieder zu dem machen kann, wo ich meine, dass die hingehören. Aber spannend ist es. Ich wollte immer mal Trainer werden und ich habe eher gedacht, dass der Einstieg wird, irgendwo als Co-Trainer zu arbeiten. Aber das war eigentlich zu gute Chance, um Nein zu sagen und sagen, vielleicht bin ich in 2 oder 3 Jahren bereit. Es ist einfach für mich momentan, jetzt soll ich einfach gleich rausfinden, was ich drauf habe und ob ich dafür bereit bin. Ja. Und mal schauen.
Ja, wir sind sehr gespannt, aber eine Pause vom Handball wäre für dich gar keine Option gewesen, zu sagen, ich mache jetzt mal erstmal ein Jahr lang gar nichts, weil du bist ja jetzt auch so viele Jahre durch die Gegend gereist, umgezogen. Jetzt einfach mal zu sagen, ich mache mal eine Zeit lang nichts, das war für dich keine Option?
Das habe ich die letzten 2 Monaten ja gemacht.
Ja, aber nicht freiwillig.
Nee, genau, aber das ist immerhin ist das ruhig gewesen. Aber ich habe schon bei mir, in meinem Buch habe ich letztes Jahr reingeschrieben, wenn das meine letzte Saison wird, habe ich geschrieben, ein Jahr Pause ohne Wenn und Aber. Und dann habe ich jetzt seit März, oder was, März, April, Mai und dann kommt Juni, dann habe ich auch genug Zeit, um mich zu erholen, was anderes zu machen. Bin die ganze Zeit auf Island gewesen, so ich zähle das als ein Jahr Pause.
Sagt die Familie auch irgendwann mal, boah, gut, dass der wieder arbeiten geht, oder ist da noch, ist noch der Haussegen alles in Ordnung bei euch?
Es ist noch alles in Ordnung, aber ich bin mir ziemlich sicher, in 1, 2, 3 Monaten wird meine Frau sagen, so, mein Lieber, reicht.
Da geh ist mal die
was.
Tür.
Genau, ja, mach was. Ja, aber ich bewege mich noch, ich trainiere noch und ich bin nicht. Ja, es ist kein so geregelter Ablauf, wie wenn man Handballprofi ist, aber ist ein bisschen anders. Aber trotzdem, die Chance war einfach für mich jetzt zu groß, um das zu verpassen, meine ich zumindest jetzt.
Ja, absolut. Ich sehe es absolut genauso. Man hat ja jetzt auch zum Beispiel bei Philipp Jiecher gesehen, dass das funktionieren kann. Wobei, gut, der hatte halt noch auch das eine Jahr als Co-Trainer, um sich so ein bisschen soft einzuführen. Aber das hat jetzt im Endeffekt auch funktioniert. Sie sind deutscher Meister geworden, auch wenn ja sie den Titel ja zuerkannt bekommen haben. Ich habe keinen Zweifel daran, dass der THW auch sportlich deutscher Meister geworden wäre.
Ich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Die sahen schon sehr gut aus diese Saison. Und ich bin mir, was ich auch gehört habe, dass er und Christian Sprenger und Victor Schillage machen eine hervorragende Arbeit in Kiel. Und man hofft natürlich, dass vor allem alle großen Clubs gut diese Krise überstehen können. Aber die Zeiten sind momentan gar nicht so einfach. Und keiner weiß auch, wie es weitergeht, wann es weitergeht, so, aber du hast recht, der hat diesen Wechsel in Trainergeschäft sehr, sehr gut gemacht.
Ja, ich habe jetzt hier noch stehen, du hast es ja vorher auch angedeutet, wo wir mal kurz darüber gescherzt haben, dass ich mal auf einen Kaffee nach Island komme. Du hast da noch ein Pizzamobil. Da das auszubauen und auf Island zu bleiben, auch mal eine Überlegung wert gewesen? Oder war für dich vollkommen klar, du willst auf jeden Fall sofort wieder in den Handball zurück?
Ich mache eher so Qualität-Testing hier. Im Restaurant, dann gehe ich einfach rum.
Okay.
Und gehe mal Pizza essen einfach mit der Familie. Nein, wir haben so 2 kleine Restaurants hier und ein Foodtruck. Ich war zum Beispiel vor 2 oder 3 Wochen, dann habe ich die Pizza nach Hause zu den Leuten geliefert. Die waren ein bisschen überrascht, als ich da mit der Pizza vor der Tür stand und geklingelt habe. Aber klar, es macht mich Spaß, aber damit bin ich eher der so Silent Investor. Okay. Wir haben einfach da ein bisschen investiert. Das sind andere Leute, die das betreiben und machen. Und ich krieg einfach Pizza umsonst. Das ist das Einzige, was ich habe.
Das wäre für mich schon wieder tödlich. Ne? Weißt du, wenn ich so ein Restaurant hätte, ich wäre mein bester Kunde und das ist meistens nicht gut fürs Geschäft.
Ja, einer meiner besten Freunde hier auf Island, der sagt, der hat mir ein Video jetzt geschickt zu meiner Karriere und der sagt, dass er mir sehr dankbar ist, dass ich die Pizzeria für ihn gekauft habe. er weiß ja, weil er ist ja auch da umsonst so. er meint, dass wir das alles für ihn gemacht haben.
Also wenn die Grenzen wieder offen sind, können wir auf jeden Fall kurz festhalten, es ist für jeden mal nochmal eine Reise wert. Gogis Pizzeria oder die Mehrzahl von Pizzeria, weiß ich gar nicht, Pizzerien, die Restaurants nochmal zu besuchen. Aber kannst du dich überhaupt unbehelligt auf Island bewegen? Also ich stelle mir jetzt immer so vor, dass ja so Alex Pettersson und du, dass ihr da ja total die Mega-Superstars seid und euch da eigentlich jeder kennt, oder?
Naja, die Leute kennen uns ja, aber wir bewegen uns frei. Das ist ja nicht so. Island ist ja, die Leute sind ja gewöhnt, uns vielleicht zu sehen, aber man wird ja öfter jetzt darauf angesprochen, dass wir, wenn wir mit Nationalmannschaft vor allem gut gespielt haben oder dass wir da jetzt wieder zusammen da gespielt haben und jetzt habe ich meine Karriere beendet, wird man klar öfter drauf angesprochen von Leuten, aber dass wir bekannt sind, heißt nicht, dass wir uns nicht frei bewegen können. Das ist bei weitem nicht so.
Wie kam denn der Kontakt zum VfL Gummersbach jetzt zustande? War der eigentlich nie abgerissen seit 2008 oder... Ja, wie ist das? Also ich finde sowas immer interessant, weil das ist ja auch für Gummersbach eine Riesenverpflichtung gewesen.
Ja, danke. Hoffe ich.
Ja, absolut, absolut.
Mein Berater, das war eine Idee von meinem Berater und er hatte Christoph Schindler hatte die vorgestellt und er fand die Idee gut, aber ich hatte eigentlich nie... Ich habe Kontakt zu ein paar Leuten in Gummersbach so ab und zu gehabt, aber nie war die Idee, dass ich zurückkomme, außer von dem Busfahrer bei VfL, den Gerdi. Der hat immer gesagt, als er mich gesehen hat, gesagt, ja, du kommst irgendwann mal als Trainer wieder. Und dann haben wir zusammen gelacht, aber dass es tatsächlich so gekommen ist, das ist bei weitem nicht geplant gewesen oder das ist kein Schritt in irgendeinem Masterplan gewesen. Das war einfach... mein Berater und ich, wir haben uns unterhalten, weiterspielen, wo dann in Trainergeschäft einsteigen und Pause machen, hat sich das ergeben und dann haben wir an diese Idee gearbeitet und gut war.
Jetzt ist Gummersbach natürlich ja nicht Paris, Barcelona oder Kiel. Du hast dich ja bisher immer mit den größten Zielen, die es in der Handballwelt gibt, oder an den größten Zielen in der Handballwelt versucht. Es kann aber für euch ja eigentlich kein anderes Ziel geben als ja die Rückkehr des Altmeisters in die Bundesliga, oder?
Absolut. Das ist dort. Meiner Meinung nach gehört der Club in die erste Liga.
Absolut.
Von Tradition, von Namen her. Daran werden wir auch arbeiten. Aber man kann ja nicht alles so einfach planen. Wir bei der Rhein-Neckar Löwen zum Beispiel wollten wir immer Meister werden. Hat nicht immer geklappt, aber das wird unser Ziel sein. Aber das liegt auch an den Trainer. Der muss seinen Job vernünftig machen, damit Spieler das auch richtig machen können, aber wie gesagt, das wird unser Ziel sein. Wie es dann alles kommen wird, das werden wir nur in Zukunft sehen.
Glaubst du, du wirst am Ende fitter sein als deine Spieler? Weil, also sind wir mal ehrlich zueinander, ein Athletiktrainer kann sich Gummersbach ja eigentlich sparen, oder?
Nein, das können wir nicht. Wir haben einen guten Athletiktrainer eingestellt und damit ich mich auf Handball konzentrieren kann. Und ich will auch absichtlich nicht den Fehler machen, meine Spieler sagen, ich habe das so und so gemacht, mach das so und so, weil ich das gemacht habe. Ich musste einfach selber viel lernen und ich habe letztendlich auch rausgefunden, was ich machen könnte, was das Beste für mich war. Aber das heißt auch nicht gleichzeitig, dass es Beste wäre für alle. Wenn du zum Beispiel ins Training mit mir kommen würdest, dann wäre es vielleicht ein bisschen zu viel am Anfang, aber irgendwann mal würdest du dich da anpassen können, bin ich überzeugt.
Oh, aber, bist du dir sicher?
Wenn du die Finger von Kixel lässt, dann vielleicht, aber...
Ich habe sie schon weggeschoben.
Mal schauen, wie viel Disziplin du besitzt, aber ich will einfach, dass es auch richtig für jeden gemacht wird. Keiner muss da Angst haben, dass ich irgendwie komme und mitmache beim Laufen, und ich will keinen irgendwie schlecht machen. Es ist ja nicht fair, dass ein Außenspieler mit einem Kreisläufer zum Beispiel läuft. Und ich will einfach das Beste für meine Spieler machen, und das ist sicherlich nicht immer meine Training gewesen.
Ja, kurz den Insider, den Goggi gerade meinte. Goggi war schon in dem Programm drin, mit dem wir gerade aufzeichnen, und konnte schon hören, was wir gesagt haben, konnte aber noch nicht sprechen oder sich noch nicht einbringen ins Gespräch. Und dann hatten wir halt darüber gesprochen, dass ich mir hier noch zwei Kekse geholt habe. Aber als ich dann natürlich die Stimme von Goggi, quasi die Stimme des Fitnessgesetzes gehört habe, habe ich die Kekse natürlich sofort weiter weggeschoben und werde jetzt auch keinen mehr essen.
Du kannst doch Kekse essen, aber du musst einfach langsam lernen, dass du dafür verantwortlich bist, nicht andere.
Ja, ich weiß. Also, um diese Kategorie kurz abzuschließen, wirklich, also ich glaube, man kann beide Seiten beglückwünschen, den VfL Gummersbach genauso wie dich. Ich drücke wirklich ganz, ganz derbe die Daumen, dass das bei euch miteinander funktioniert, und ich werde, glaube ich, tatsächlich mal in Gummersbach vorbeigucken, vielleicht gegen mein altes Team ASV Hamm, und mir mal angucken, was du da so für Arbeit leistest. Also ich freue mich da sehr drauf.
Würde mich auch freuen.
Wir kommen zur nächsten Kategorie.
Oh.
Löwen hautnah.
Ja, war noch, das haben wir noch mitgenommen. Löwenhautnah, jetzt wollen wir dich ein bisschen näher kennenlernen und blicken in deinem Fall natürlich auch auf die Karriere, die du gemacht hast. Mhm. Es könnte heute ein etwas längerer Podcast werden, weil ich kenne keinen, der so eine Karriere hatte wie du. Es gibt eigentlich keinen Weltclub, bei dem du nicht gespielt hast. Du bist der einzige Spieler, der mir spontan einfällt, der wirklich bei allen bedeutet, ja doch, Nikola Karabatic, der auch den ähnlichen Weg genommen hat wie du, aber es gibt nicht so viele Spieler, die wirklich bei allen jeweils aktuellen Weltclubs gespielt hat. Wie stolz macht dich das?
Sehr. Ich bin sehr glücklich über dieses Vertrauen, was ich bekommen habe, bei den größten Clubs zu spielen und auch eine wichtige Rolle immer spielen zu dürfen. So, das hat mir immer viel bedeutet, und dieses Vertrauen, was die Trainer und Clubs in mich gesetzt haben, war mir immer wichtig, in irgendeiner Form zurückzuzahlen. Und das heißt nicht ja Paris, Barcelona oder Kiel, das gilt genauso für die Rhein-Neckar Löwen, AG Kopenhagen, TuS Essen und VfL Gummersbach. So, ich habe viel Glück gehabt, muss ich auch sagen, dass ich mit so vielen tollen Spielern trainieren dürfte, bei so vielen tollen Trainern, und das bedeutet mir schon viel, muss ich sagen.
Du hast angefangen vor ziemlich genau 25 Jahren als 16-Jähriger, und zwar bei Grotta KR, habe ich richtig ausgesprochen hoffentlich.
Nein.
Nicht? Okay, wie heißt es?
Du hast gefragt, ich sage die Wahrheit. Ich habe angefangen bei Grotta. Grotta ist mein Heimatverein, und dann haben die sich zwei Clubs zusammengesetzt, und das ist Grotta KR.
Ah, Grotta KR? Richtig?
Mhm. Nein.
Okay. Ja, okay. Aber die Schreibweise ist dann, glaube ich, wir reden vom selben Club. Das ist ja auf jeden Fall schon mal
genau,
wichtig.
Genau, machen wir.
Das war 1995. Es wäre ja interessant zu wissen, wie viele unserer Zuhörer damals noch gar nicht auf der Welt gewesen sind. Ist das Zufall, dass du genau nach 25 Jahren aufgehört hast? Oder war das jetzt auch so ein bisschen so ein Ding, dass du sagst, ist eine schöne Zahl?
Nein, das ist ein absoluter Zufall. Und das ist einfach so gekommen, und das Ding ist, ich fühle mich gar nicht so alt, obwohl wenn ich sehe, ich werde 41 und ich fühle mich auch noch einigermaßen okay, auch obwohl ich das Knieschmerz, die Schulter und Handgelenk und hier und da, dann meine ich immer noch, dass ich das noch machen kann, aber das hat mit die Zahlen bedeuten mir wenig, wenn ich ehrlich bin.
Aber gut, du hättest ja aber damals, hast du dir damals schon vorgestellt, dass du so eine Weltkarriere machen kannst? Wie geht man da rein? Wie war deine Einstellung damals? Hast du da schon gewusst, was in dir schlummert, oder war das damals noch so eine Art Findungsphase?
Ich habe es überhaupt nicht geahnt. Ich habe zum Beispiel in den 90er Jahren saß ich hier auf Island und die haben da ab und zu mal haben die Spiele aus der deutschen Bundesliga gezeigt und dann hat man die Spiele aus der Ostseehalle waren da, liefen da live und für mich war es, auch wenn es man sagen kann, war ein Traum und man hofft, dass man irgendwann mal als Profi spielen kann oder darf, aber in meinen wildesten Träumen habe ich nicht daran gedacht, dass ich es irgendwann mal schaffen würde, entweder Nationalmannschaft zu spielen oder bei so vielen tollen großen Clubs. Und ich kann es eigentlich kaum noch glauben. Und ich habe mir eigentlich nie so wirklich gut empfunden, dass ich sagen kann, ich bin es würdig, für FC Barcelona zu spielen oder ein Angebot von dort zu kriegen oder bei THW Kiel oder all diesen Clubs. So, als ich jung war, ein Traum, man sagt es, man möchte Profi werden, aber sowas habe ich noch nie geahnt oder von geträumt.
Du hast gerade gesagt, dass die Spiele ja teilweise aus der Ostseehalle vom THW Kiel und Co. gezeigt wurden. Wer waren damals deine Vorbilder?
Ich kann nicht sagen, irgendwie Vorbilder oder das waren mehr dann Leute aus der Nationalmannschaft oder meinem Heimatclub, die ich da hinaufgeschaut habe. Ich war oft beim Training bei der ersten Mannschaft. Ich habe einfach Handball ohne Ende geguckt. Wirklich, meine ganzen Tage waren Handball und Fußball zu spielen und zu gucken. Aber bei einem Spiel die Woche aus Deutschland, was die gezeigt haben, waren keine Spieler, wo ich gesagt habe, ich möchte wie der sein. Aber mehr dann isländische Spieler, die ich in der Liga hier gesehen habe oder mein Heimatclub. Und die haben sogar zweite Liga gespielt. Oh. Aber und deswegen ist das einfach, das ist schwierig zu beantworten. Aber dann im Laufe der Zeit, dann hat man natürlich auf Leute wie was soll ich sagen, auf meine Position zum Beispiel, ob Nikola Jakobsen oder Lars Christiansen oder die hat man immer bewundert für ihre Qualität und Technik zum Beispiel.
Das ist natürlich interessant, dass du ausgerechnet Nikola Jakobsen nennst, der ja dann später noch dein Trainer geworden ist.
Ja, und für mich war es einfach, auch wenn wir uns begegnet haben, als ich in Dänemark gespielt habe, zum ersten Mal, als er noch Co-Trainer bei Bjerringbro war, dann haben wir einfach zusammen gesprochen und ich war natürlich dann auch in Kiel gespielt und dann als wir zusammen am Telefon gesprochen haben, das war für mich eine große Ehre, dass er mir, auch wenn ich bei FC Barcelona war, dass er mich haben wollte oder dass ich nochmal zurückkommen würde zu den Rhein-Neckar Löwen. Das ist schon ein Qualitätsstempel, den man bekommt, wenn einer der besten Linksaußen aller Zeiten ausgerechnet dich haben möchte, dann hat mich schon gefreut.
Ja gut, da seid ihr ja auf Augenhöhe, das können wir ja auf jeden Fall mal festhalten. Du bist
technisch nicht, da ist er immer noch besser als ich.
Ja, da gab es auch immer viel Diskussionen mit ihm und Uwe damals, glaube ich. Bis 2001 bist du dann auf Island geblieben, wurdest dann in der Zeit auch Nationalspieler und dann bist du nach Deutschland gewechselt. Da hast du ja auch dann den Großteil deiner Karriere verbracht, kann man sagen. Du hast ja jetzt gesagt, ein Spiel aus der Bundesliga lief dann immer im Fernsehen. War die Bundesliga dann auch, ich sag mal, die erste Wahl oder gab es auch Optionen in anderen Ländern? Oder war es für dich klar, du willst in die Bundesliga?
Ja, davor, bevor ich nach Essen gekommen bin, hatte ich ein Angebot oder ein Gespräch mit Ademar León. Die wollten mich da nach Spanien holen. Und mein Club auf Island hat einfach Nein gesagt. Die haben mich dann, die wollten mich nicht gehen lassen. Mhm. Da war ich nicht mehr in Reykjavik, da war ich bei Kaua, das ist der Akureyri, das ist der Norden von Island, wo der Heimatclub von Alfred Gisler schon. Und dann war es dann letztendlich so, dass wir waren schon im Playoffs hier und dann rief mich Patrick Johannesson an, der auch lange in Essen und Minden war, lange auch Nationaltrainer bei Österreich. Der hat mich angerufen und gesagt, so, du kommst nach Essen. Da war es einfach so.
Okay.
Du kommst einfach und das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Der Klaus Jorn, der Geschäftsführer von Tools im Essen, der war so der da alles gemacht hat. Und der hat, als wir nach Deutschland gekommen sind und wir wollten erstmal nur uns alles angucken, meine Frau und ich, und wir sind so Business Class geflogen von Island aus über Kopenhagen nach Düsseldorf und ihm war es irgendwie wichtig, dass wir unterschreiben und wir haben alles gecheckt und gemacht und getan und da so, ja, okay, sieht nicht schlecht aus, wir unterschreiben das. Dann am nächsten Tag haben die uns zum Flughafen gebracht und dann haben wir ganz hinten im Flieger gesessen. So, er hat alles richtig gemacht.
Also
da habe ich noch erstmal gelernt, so, okay, da bist du ein bisschen verarscht, Kleiner.
Ja,
aber es war trotzdem eine lustige Erfahrung, weil damals gab es kein Online-Check-in und so, aber es war lustig und auch, wo man jetzt sagen könnte, okay, da muss ich jetzt ein bisschen immer ein Auge drauf haben, was da gemacht und
angeboten ist. Das war für ihn natürlich, das war für ihn eine sichere Bank. Entweder hast du unterschrieben und fliegst zurück, es ist eh zu spät, oder du hast nicht unterschrieben und dann ist es ihm eh egal, wie du zurückfliegst.
Wahrscheinlich, aber es war lustig so im Nachhinein.
Aber wie groß war der Respekt vor diesem Wechsel? Weil TuS Essen war ja damals auch nicht irgendein Bundesligist, sondern eins der absoluten Top-Teams.
Ja, und die haben auch da viel investiert. Da kam Juri Schewtschow, der Trainer, der war damals der ist von Lemko gekommen. Und der hat mich wirklich, wirklich viel bedeutet und viel geprägt. Und da habe ich so wirklich diese alte Schule durchgemacht, wo man, du hast nicht direkt ein Feedback bekommen, obwohl eigentlich nur, wenn du was Negatives oder Schlechtes gemacht hast, und dann hat er ein Gespräch mit mir. Ich hatte dachte im Dezember, so, der Typ, der kann mich nicht leiden, der er schmeißt mich raus oder ich habe keine Ahnung hier. Und dann kam er nach der Saison und hat mir einfach gesagt, so, hast gut gemacht, ich sehe, was in dir steckt, ich glaube, du hast eine große Karriere vor dir und mach einfach weiter so. Und da war ich wirklich überrascht. Dann habe ich so gemerkt, okay, als Junger soll man nicht immer alles, es muss nicht alles positiv sein, man muss auch Kritik ertragen können, man muss auch manchmal die Wahrheit hören und mit der Wahrheit umgehen können. Und der hat mich wirklich, ich habe vieles von Juri gelernt. Die haben Dimitri Torkovanov auch geholt. Viktor Shilagi kam auch in diesem Jahr und ein halbes Jahr vorher ist Oleg Velicki gekommen. Und so dann die vier neue Spieler da mit Pino Torkovanov, Shilagi, Velicki und mir und den neuen Trainer, da haben die wirklich was in diesem Sommer gemacht Es war eine wirklich schöne Zeit und ich bin wirklich zu einer guten Mannschaft gekommen und musste mir auch hart meinen Platz erarbeiten. Es war eine lustige und schöne Zeit.
Ja, Oleg Velicki später ja auch noch bei den Löwen gespielt, mittlerweile leider verstorben.
Torkovanov auch und Schewtschow ist auch Trainer bei den Löwen gewesen.
Ah, okay, ja gut, also ich kann ja immer nur so weit zurückgucken, wie ich das selber umfasse.
Ja, genau.
Die habe ich alle, bei Oleg Velicki, ich glaube, er war sogar noch Löwenspieler, als er dann krank geworden ist. Genau weiß ich es aber
nicht. Er ist krank in Essen geworden.
Okay.
Und dann hat er sich erholt und ist dann zu Löwen und dann zu HSV gegangen. Aber Juri hat mir zum Beispiel auch zu den Löwen geholt 2008. Vom Gummersbach aus so. Man trifft, im Handballwelt trifft man oft die Leute mehrfach. Einmal.
Ja, ja, genau. Aber interessant finde ich, dass es mal eine Situation gegeben hast, in der du gedacht hast, jemand mag dich nicht. Weil du bist ja schon auch manchmal, man hat so das Gefühl, du bist schon so ein bisschen so ein Knurrer. Weißt du, wie ich meine? Ich habe am Anfang auch gedacht, dass du mich nicht magst. Wir wissen ja beide, wir haben da mal drüber gesprochen.
Ich mag dich auch nicht.
Ja, ist ja.
Nein,
ist ja auch, Ist okay, ich komme damit ja klar.
Ich mag dich total, Kevin. Du bist für mich der beste Hallensprecher in Deutschland. Absolut.
Oh, das höre ich super gerne. Aber ist aber gar nicht der Teil gewesen, auf den ich hinaus wollte. Sondern, bist du dir darüber, oder weißt du, dass du manchmal halt bei einigen Leuten ja so ein bisschen knurrig rüberkommst? Ist das so eine isländische Art und Weise?
Keine Ahnung, aber so bin ich eben und sind nicht alle, die mich mögen, das ist mir bewusst, aber wie du gesagt hast, wenn du gedacht hast, dass ich dich nicht mag, war es genauso, vielleicht liegt es an dir, nicht an mir. Ich weiß nicht. Nein, ich bin mir da ziemlich sicher, dass es an mir liegt und das weiß ich auch und wir sind halt alle, wie wir sind, aber mir ist es auch wichtig, Leute korrekt und fair zu behandeln und zum Beispiel bei uns, wir mussten uns erstmal kennenlernen und dann am Ende, wo ich gegangen bin, dann hatten wir ein wirklich schönes Ritual, was mir auch viel bedeutet hat. Und ich glaube, du hattest auch deinen Spaß daran, außer wenn du dich einmal da verletzt hast, ein bisschen.
Schön. Du sprichst übrigens davon, das Ritual war, dass du mich aus der Kamera geschubst hast vor jedem Spiel, während ich moderiert habe.
Genau, während du live moderiert hast. Aber ich habe schon gemerkt, du hast ja mitgespielt den Fußball davor, unsere Aufwärmung und so. Du warst auch ein bisschen für Spaß zu haben und das, glaube ich, sind wir alle.
Das weißt du doch, dass ich immer für den Spaß zu haben bin. Also ich erinnere mich auch nicht daran, dass ich ernsthaft mal eine Verletzung hatte. Im Übrigen muss man aber sagen, das haben aktuelle Spieler der Rhein-Neckar-Löwen so ein bisschen übernommen. Also wenn ich jetzt moderiere, dann Patrick Grötzky läuft an mir vorbei, der kneift mir quasi immer in den Speck. Palle hat sich mittlerweile auch angewöhnt, er läuft an mir vorbei und haut mir dann so auf den Hintern einmal. Also es ist schon so, es hat sich ein bisschen eingebürgert. Du hast da tatsächlich ein Ritual eröffnet, was sich bis heute hinzieht.
Ich hoffe, dass du es auch, ich glaube, nach deiner Karriere wirst du es auch schätzen. Das sind die Sachen, die man wirklich vermisst. Ich war zum Beispiel mit Johnny auf dem Zimmer lange und Palle ist ein sehr guter Freund von mir, haben in Kiel zusammengespielt und bei den Löwen auch. Und es ist ja gut, dass die Leute da, die das fortsetzen.
Es wird auf jeden Fall weitergeführt. Du hast dann, wir waren stehen geblieben beim Thema TuS im Essen. Du hast dann 2005 mit Essen den EHF-Pokal gewonnen. Ja. Das war dann nach der isländischen Meisterschaft 2-1 dein erster international auch bedeutender Titel. Hat das so ein bisschen auch dein Verlangen nach Titeln geweckt? Hattest du dann Blut geleckt?
Man will ja immer erfolgreich sein. Und es ist ja, bei mir hat es eben, ich musste mich einfach lange hocharbeiten. Ich habe es nicht direkt nach Kiel oder Barcelona geschafft, zu den größten Clubs. Und ich habe wirklich viele Jahre gebraucht, um wirklich an die Spitze anzukommen. Aber erfolgreich und Titel holen wollte ich immer. Aber nachher merkt man auch, das ist nicht alles, aber wir arbeiten in die Richtung immer, aber was einen so nach einer Karriereende bedeutet oder viel bedeutet, das sind die Verbindungen, die man aufgebaut hat, die Freundschaft zu den Spielern, die Kabinenstimmung zum Beispiel ist extrem wichtig und das ist so was man momentan, wenn man zum Beispiel wenn die Pause kommt, da ist einfach die Leute zu treffen und dieser tägliche Umgang mit der Mannschaft. Aber dieser ERF-Titel, der war natürlich ganz besonders, weil TuS im Essen war ja da pleite. Da hatten wir 3 Monate kein Geld oder kein Gehalt bekommen. Nachdem die Insolvenz dann angemeldet haben, dann mussten wir alle zum Arbeitsamt und uns arbeitslos anmelden, damit wir die Versicherungen behalten könnten. Und das war eine ganz, ganz komische Situation und das zeigt dann, wenn man ein Profisportler ist, dass es auch eine Geschäftsseite zu diesem Job, die ist ja ganz groß. Die Clubs müssen entscheiden, wer bleibt, wer kommt oder Trainer und die Geschäftsführung. wer kriegt welchen Vertrag und wie auch immer. Und dann ist es nicht so einfach, wie wenn man mit dem Handball anfängt, wo man sich nur mit die Freunde bewegen will oder rumlaufen will. Das ist auch eine Geschäftsseite dazu gehört, vor allem bei den Spitzenclubs. Und da habe ich auch wichtige Erfahrungen gesammelt und vor allem, wenn man dann Clubs wechselt und wie das auch von der Seite läuft. So, das war ein schöner Titel, aber da haben wir auch alle Spieler Abstriche machen müssen und haben wichtige Erfahrungen gelernt. Und da war es auch uns klar, wir werden nie wieder zusammenspielen. Der Club wird auch absteigen.
Ich habe dich dann damals, übrigens, ich glaube, dass ich dich damals zum ersten Mal live hab spielen sehen.
Okay.
Und zwar war das ein Pokalspiel, DHB-Pokal in Hamm. Da seid ihr auch ausgeschieden bei uns. Wir haben gegen euch gewonnen. Das war damals das erste Mal, dass so ein großer Club zu uns in unsere kleine Schulhalle, in die Freier vom Steinhalle gekommen ist. Mhm. Und damals spielte Marc Dragunski noch am Kreis bei euch. Stimmt das ja, ne?
Marc Dragunski war nur das erste Jahr da. Er war nur im Jahr 2001, 2002. Dann ist er, glaube ich, nach Flensburg gegangen, weil im Jahr 2002 kam ein gewisser, großer, dünner Junge, Oliver Rockis,
zu. Ja, der war definitiv noch nicht da, aber Marc Dragunski, das werde ich nie vergessen. In diesen Schulhallen ist das ja immer so, dass man quasi, auch wenn man aus der Kabine kommt da unten, dass man, dass dann oben über einem die Tribüne so ein bisschen ist. Und ich war auf Toilette und bin wieder rein in die Halle und mache die Tür auf und sehe einen Bauch, also aber auf meiner Kopfhöhe ungefähr. Mhm. Und will rein in die Halle, es geht aber nicht, weil Marc Dragunski da steht und mit seinem Kind spielt oder redet und es auch berührt auf der Tribüne über mir. Und das hat mir damals mal vor Augen geführt, wie groß dieser Mann eigentlich war. Ich glaube 2,14 Meter oder 15 oder sowas. Unfassbar. Ja. Ich werde nie vergessen, irgendwann war eine Szene, drei Hammerspieler hatten ihn zu dritt gestoppt und es ging ein überbrandender Jubel durch die Halle, weil der Mann ist ja unfassbar groß. Also ja,
er war, glaube ich, 2,14 und 125, 130 Kilo, kaum Fett an seinem Körper und er konnte sich gut bewegen. Er war wirklich, wirklich groß und es war wirklich toll, mit ihm zu spielen. Der war, also auch, wir haben zum Beispiel bei Juri oft haben wir beim Aufwärmung Basketball gespielt und das war wirklich unfair. Da hatten wir keine Chance.
Das kann ich mir gut vorstellen. Auch absolute Legende. Wir können ja auch mal ganz kurz an dieser Stelle auch mal Glückwünsche in den Pott schicken. TuS Essen ist wieder aufgestiegen, spielt nächstes Jahr wieder in der Liqui Moly Handball-Bundesliga. Würdest du selber auch sagen, erste Liga, also zweite Liga ist jetzt gerade als Cheftrainer auch vielleicht ein guter Einstieg? Oder hättest du auch gesagt, ach, als Cheftrainer erste Liga wäre für dich auch möglich gewesen?
Ich weiß es ehrlich nicht. Ich glaube nicht, dass ich ich kann es nicht beantworten. Es wird immer auch am Club liegen, an die Mannschaft, die da ist, was man überhaupt machen kann und bewegen kann. Und ich habe mich einfach jetzt mit Gummersbach habe ich gesprochen und wir haben zusammengefunden und das freut mich einfach sehr. So mit die Gedanke habe ich mich nie beschäftigt, aber ich glaube schon, das wäre ein sehr, sehr großer Schritt gewesen, jetzt ein Erstliga-Club zu übernehmen oder einen sogar noch größeren Club. Das wäre, ist glaube ich, ein Riesenschritt wäre das gewesen.
Absolut. Also wir sind auch jetzt chronologisch in deiner Karriere beim Wechsel zum VfL Gummersbach. Das war dann 2005. Du bist 3 Jahre in Gummersbach geblieben. Es war ja offensichtlich auch eine Zeit, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist. Warum?
Weil wir, es war so ähnlich wie in Essen. Die hatten vieles vor. Die haben da angefangen, in die Kölner Arena zu spielen und da hatten wir viele Spiele in die Kölner Arena gehabt. Wir haben gegen die ganz Großen, wo wir in Köln gespielt haben, hatten wir 17, 18, 19.000 Zuschauer und die wollten da Kiel so ein bisschen angreifen oder versuchen, an die Spitze zu kommen. Sind viele neue Spieler da in diesem Jahr gekommen, wo ich gekommen bin. Robert Gunnarsson und ich sind gleichzeitig gekommen. Christian Ramota, Willi McClay jetzt als Trainer und noch ein paar Spieler. Wir hatten eine wirklich gute Mannschaft gehabt. Da war Daniel Nassis, Steinar Rege, François-Xavier Houllet, Kyung-Shin Jung zum Beispiel. Es war eine wirklich gute Mannschaft, die wir damals hatten. Und es war ja war gute Zeit und wir haben auch gut gespielt. Und nach dem ersten Jahr ist dann Alfred Gislason gekommen. So und so, das war einfach eine gute Mannschaft, gute Stimmung und wir haben da Spaß gehabt.
In deiner ersten Saison beim VfL wurdest du dann ja auch direkt mal Bundesliga-Torschützenkönig. 2006 dann noch Islands Sportler des Jahres. Wie viel bedeuten dir solche persönlichen Auszeichnungen?
Es ist eine schöne Auszeichnung, ganz klar. Aber es ist ein Mannschaftssport. Und es ist toll, wenn es anerkannt wird, was man macht, dass man zu den Besten gehört. Aber es ist auch vielleicht blöd von einem Außen zu hören, wo wir sind eigentlich wie Stürmer im Handball. Wir sind eigentlich Vollstrecker. Wir kriegen die besten Chancen und müssen den Ball in Anführungsstrichen nur reinmachen. Mhm. Aber das Spiel wird ja in Abwehr und im Rückraum eigentlich entschieden. Aber es ist viel. Es hat viel mehr Bedeutung, Erfolg mit einer Mannschaft zu haben und zu einem Team zu gehören und eine wichtige Rolle zu spielen in einer Mannschaft als diese persönliche Auszeichnung. Aber Sportler des Jahres trotzdem auf Island ist was ganz Großes bei uns.
Ja.
Und das hat mich stolz gemacht. Ich bin immer noch stolz drauf, aber es ist trotzdem nicht irgendetwas, wo man sagt, okay, das ist das Wichtigste für mich gewesen oder sowas. Überhaupt nicht. Aber das ist trotzdem, es ist schön, aber Erfolg mit der Mannschaft ist trotzdem schöner als Titel, so, die man individuell bekommt.
Hättest du dich auch mal über den Titel gefreut, den Alexander Pettersson bekommen hat? Sexiest Man of Iceland?
Jetzt hast du nicht gut genug recherchiert, so ich sage, kein Kommentar.
Ach so, warst du das auch mal?
Kein Kommentar.
Ach so, okay. Dann habe ich vielleicht wirklich nicht. Ich sag mal, ich habe dann wirklich nicht gut genug recherchiert. Aber dann scheint Alex Pettersson das ja auch mehr in seiner Vita zu kommunizieren, als du das tust.
Kann sein. Aber nein, das ist.
Wie gesagt, es ist ja nur Spaß.
Genau, das ist mehr Spaß in eine Radiosendung hier gewesen, als wirklich, wo es irgendein Wahl ist, wo wir auf eine Bühne stehen oder uns schön einkleiden müssen. Das ist auch, es hat
mit so einer Schärfe.
Ja, genau, das findet statt zu ähnlichen Zeiten wie eine Großturnier. Und dann war es wichtig, einfach, glaube ich, wer an Tag vorher gut gespielt hat oder nicht. So, das war vielleicht so mehr.
Aber eine persönliche Auszeichnung oder eine persönliche Bestmarke verbindet uns beide sogar nochmal. Das war aber dann auch dem Zufall geschuldet. Denn mit 1875 Toren in insgesamt 364 Länderspielen hältst du auch den Weltrekord für die meisten Treffer für eine Nationalmannschaft. Und der Treffer, der dich zu diesem Rekordhalter gemacht hat, den durfte ich moderativ quasi begleiten. Das war nämlich beim Länderspiel von Island in Deutschland in Ulm, in der Arena. Für dich auch dann ein besonderer Moment, oder? Das ist dann auch noch ausgerechnet quasi in dem Land passiert, in dem du ja die meiste Zeit deiner Karriere verbracht hast.
Ja, schon. Und ich habe wahrscheinlich die meisten Länderspiele gegen Deutschland gemacht, glaube ich.
Wahrscheinlich, ja.
Und das auch, dass du da am Start warst, das habe ich auch wahrgenommen und hat mich auch gefreut, wirklich. Und
Ja, die ganze Arena hat's ja, also die Arena ist ja schier durchgedreht und das ist ja dann auch was Schönes, weil du warst in dem Moment ja nicht Heimmannschaftsspieler.
Und wir lagen mit, glaube ich, 6 oder 7 oder 8 Toren zurück. So.
Ja, natürlich.
Nicht natürlich, hör auf.
Nein, so habe ich es nicht gemeint. Nein, natürlich war es darauf bezogen, dass das natürlich dann, dass man sich dann darüber trotzdem noch freuen muss quasi oder soll, obwohl man hinten liegt. So habe ich das jetzt gemeint.
Ja, genau. Aber das, was mir da bedeutet hat, war die Reaktion meiner Mannschaft. Dass die sich auch gefreut haben, obwohl wir dieses Spiel verloren haben. Das hat die Mannschaft auch was bedeutet und dann ist das nicht so, okay, ich habe am Ende die Tore gemacht, aber es liegt eine harte Arbeit dahinter von einer ganzen Mannschaft. Du kriegst die Pässe von anderen Leuten oder Leute, die 7 Meter geholt haben. So, das ist, wie ich vorher gesagt habe, die Außen sind eigentlich, wie du immer im Fußball, wir sind der Vollstrecker und man kriegt dann Chance, die andere meistens vorbereitet haben und die Reaktion der Mannschaft und nachher in der Kabine und vom Trainer, das hat mich wirklich berührt und viel bedeutet.
Also diese Reaktion deiner Mannschaft hatte mir in dem Moment auch sehr viel bedeutet, weil, kleiner Fun Fact, das war mein erstes Länderspiel quasi, was ich moderiert habe für Deutschland.
Und gleich ein Weltrekord.
Und ja, aber dann kommt einer zu mir, so nach 10 Minuten und sagt, das nächste Tor, was der Sigurdsson macht, ist sein Rekordtor. Und ich stehe da, das ist dann eine Info, bei der du dann ja auch erstmal vorsichtig sein musst. Du kannst ja nicht bei deinem ersten Länderspiel gleich irgendwas ins Mikro brüllen, was vielleicht gar nicht stimmt. Nee. Dann habe ich das gemacht. Dann ist dieses Tor gefallen und an der Reaktion deiner Mannschaft habe ich dann gemerkt, das muss richtig sein. Und deshalb haben wir das dann ja auch in der Arena so abfeiern können. Aber da war ich dann auch erst echt entspannt, nachdem deine Mannschaft da so durchgedreht war. Und ich mir dachte, naja gut, dann wird's wohl die Wahrheit sein. Und
ja, Hallensprecher blamiert sich.
Wäre auch nicht das erste Mal gewesen.
Okay, das wusste ich nicht.
Es war sehr schön. Damals auch eine schöne Arena, Ratiopharm Arena in Ulm. Das war ein schöner Tag. Ja, viel mehr als die Titel, die du dann mit den Vereinen geholt hast, bedeuten dir aber ja sicherlich auch die Erfolge, die du mit deinem Heimatland feiern durftest. Also olympisches Silber 2008 oder Bronze bei der EM 2010. Mhm. Wie erklärst du dir eigentlich, dass ein so kleines Land so erfolgreich in der Mannschaftssportart Handball sein kann?
Wie lang ist diese Sendung?
Weiß ich nicht, so lange wie du möchtest.
Es ist schwer immer zu beschreiben und viele haben sich diese Frage gestellt. Tatsache ist, dass wir alle in jungen Jahren zu Sport kommen und wir haben nicht sofort alle mit Handball angefangen. Wir machen viele Sportarten direkt nach der Schule, ob Fußball, Basketball, Handball, Leichtathletikturnen, irgendwie probiert man alles hier auf Island. Und wir sind tatsächlich in der Jugend wirklich, ich sage nicht professionell, aber da haben wir wirklich gute Trainer, wir haben sehr gute Bedingungen hier und es ist vieles mit der Schule auch abgesprochen, dass direkt nach der Schule können die Kleinkinder zum Training, erste Klasse ist fertig da mit der Schule, dann haben die gleich danach Training oder wenn die länger in der Schule bleiben werden, die haben die Möglichkeiten auf Transport in die Halle und dann direkt nach Hause wieder. Und es wird viel in die Jugend investiert, weil es gibt keine Profiligen hier auf Island. Es kommen ab und zu mal Ausländer hier, die auch ein bisschen was verdienen und die jungen Spieler hier, wenn die hier bleiben, kriegen ein bisschen was, aber so professionell wie in anderen Ländern, das ist halt aufgrund unserer Größe nicht möglich. Aber das ist ein wichtiger Aspekt, aber dann auch dieser Vorbildaspekt ist auch richtig wichtig hier. Wir sind ein kleines Land, es ist einfach in Verbindung mit bekannten Leuten hier zu kommen. Die Trainer, die wir haben, die arbeiten, die kennen sich gut, schätzen sich und haben auch regelmäßig Kontakt. Für mich zum Beispiel, als ich in Agurere gespielt habe und nach Deutschland gekommen bin, dann dürfte ich Alfred Gislason anrufen und ihn fragen und mit ihm sprechen. Und er ist dann hat dann die Champions League mit SC Magdeburg gewonnen. Und das ist ja nicht selbstverständlich für einen 20-Jährigen mit einem den erfolgreichsten und besten Trainer in Deutschland sprechen zu können. Mhm. So, aufgrund unserer Größe ist der Kontakt eventuell ein bisschen enger. Mhm. Und wie gesagt, hat das Wetter auch ein bisschen was damit zu tun. Du musst ein bisschen hart hier sein und durch den Schneesturm ab und zu mal laufen. Aber ich weiß es nicht. Es gibt viele kleine Sachen und Aspekte, die da wichtig sind. Und die Frage ist, wer mit einem zu sagen, okay, wir machen nur das und dann deswegen.
Ich dachte, ihr habt vielleicht irgendwo wie bei Asterix und Obelix so einen Zaubertrank in der Ecke stehen, weil man darf ja nicht vergessen, Alexander Pettersson mit 39 Jahren steht ja auch noch voll im Saft.
Absolut. Und ich glaube, wenn du uns beide anguckst, dann ist, was uns verbindet, außer unsere Freundschaft und Respekt füreinander, ist auch, dass wir auch ziemlich viel dafür getan haben. Wir haben absolut. Es kommt ja nicht von einem, nur weil wir isländisches Wasser trinken oder Walfleisch essen oder sowas, sondern es ist auch viel Einstellung und Arbeit, die dahinter liegt.
Absolut. Aber verrat doch mal, wie schaffst du es momentan, jetzt in dem Alter noch so fit zu sein? Also ist das dann die Ernährung? Ist das das tägliche Training? Wie viele Stunden am Tag trainierst du? Trainierst du überhaupt täglich?
Ja, noch. Aber jetzt arbeite ich nicht, für Handball fit zu sein und spezifisches Training, sondern ich mache allgemein Krafttraining, ich fahre viel Fahrrad und werde jetzt wieder hoffentlich mit Laufen anfangen, wenn mein Knie das irgendwann mal wieder zulässt. Weil es hat so ein bisschen leiden müssen durch meine Karriere. Aber es ist vieles. Ich glaube, ich hatte einfach immer Lust. Ich glaube, das kann man so sagen. Ich habe Spaß am Training. Natürlich kommen ab und zu mal Tage, wo man wirklich so die englische Wochen hat, wo man denkt, okay, heute ist mal weniger Lust. Aber ich hatte meistens Lust zu trainieren und das hat mir Spaß gemacht und auch mit die Mannschaft zu trainieren. Und das, glaube ich, ist eine, ich habe es einfach gefunden, woran ich Spaß habe, was mich glücklich macht außerhalb der Familie. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass jeder es schafft. Und das kann ich auch zu dir sagen. Das merkt man bei dir. Du bist nicht Hallensprecher bei den Löwen, nur weil du es musst, sondern es macht dir Spaß.
Absolut.
Und du bist stolz darauf. Und das ist, glaube ich, was vielen, zum Beispiel, wenn die Leute früher aufhören, es ist null Kritik an die und die vielen finden vielleicht, okay, jetzt ist meine Zeit gekommen, ich möchte was anderes machen und davon soll man und muss man auch Respekt haben. Und bei mir ist das einfach so, Handball hat mir viel gegeben, hat mir viel bedeutet und deswegen bin ich auch da geblieben und deswegen werde ich auch jetzt Handballtrainer, weil Handball bedeutet mir viel und macht mir Spaß und deswegen stehe ich nicht in unsere Pizzeria und mache die Pizzen, sondern ich bleibe im Handball.
Ja, verstehe ich. Kann ich gut verstehen. Aber hat Gudjon Valur Sigurdsson eigentlich gar keine Laster? Also bei mir sind es ja so die Gummibärchen. Ist es bei dir dann die Pizza?
Ja, ich bin ja nicht so viel auf Island, so, aber ja, ich habe viele Laster. Wirklich viele. mach eine Tafel Schokolade auf und die ist gleich weg. und ich esse auch Süßigkeiten und ich ernähre mich nicht immer top und ich bin sehr kritisch und hart zu mir, wenn ich zu schlecht gegessen habe, weil ich weiß, wie wichtig es ist und wenn man nicht gut genug schläft oder bin ich sehr selbstkritisch, aber ja, ich habe viele Laster wie die meisten Leute. Keiner ist perfekt.
Okay, kommen wir zurück zu deiner Karriere. Nach 3 Jahren in Gummersbach kamst du dann 2008 endlich zum geilsten Club der Welt, nämlich zu den Rhein-Neckar-Löwen. Wir hatten schon einige Gäste, die damals Teil des Teams waren, also Blacky Schwarzer, Henning Fritz. Wie würdest du die Löwen von damals beschreiben?
Es war so, die wollten wirklich viel und ich glaube auch, dass die Löwen sehr schnell gewachsen sind. Und die könnten sich viel erlauben, die könnten viele Spieler holen. Damals war der Juri Sefcov noch Trainer. Ich bin direkt nach den Olympischen Spielen 2008 gekommen und habe dann die Vorbereitung nicht mitmachen können, sondern gleich zu einem Trainingsspiel, die wir gespielt haben, und dann gleich ging die Liga los. 3-4 Wochen später ist Juri Sefcov entlassen worden. Dann war Blacky Schwarzer und David Slesak sind dann spielende Trainer gewesen für ein Spiel in Göppingen. Dann kam Wolfgang Svenke, der hat das Jahr zu Ende gebracht. Dann kam Ola Lindgren für eine Saison, dann ist der entlassen worden. Dann kam Gudmundur Gudmundsson und so. Das gab nicht viel Stabilität, muss man sagen. Und es war wirklich eine schwierige Zeit, aber gleichzeitig eine der wichtigsten Zeiten, die ich hatte, weil waren ständig neue Trainer, viel Spielerwechsel. Und wir haben es nicht geschafft, unsere Erwartungen gerecht zu werden, muss man ehrlich sagen. Ja. Und da merkt man auch, wie wichtig Zeit und Vertrauen ist in diesem Geschäft. Und da muss man auch ehrlich sagen, wir hatten gute Spieler, aber es lief irgendwie nicht. Woran das war, ist vielleicht schwierig zu sagen, aber es war viel zu viele so Nebengeräusche und viel zu viel Spielerwechsel, viel zu viel dann Unzufriedenheit. Und aber es ist einfach so gekommen. Dann in 2010 war ich 10 Monate oder habe ich nicht spielen können, weil ich 2 ziemlich große Knieoperationen hatte. Es war eine schwierige Zeit, aber in schwierigen Zeiten lernt man auch am meisten, muss ich sagen.
Aber hattest du dann auch nochmal, also wenn man jetzt sagt, okay, in deiner Karriere waren die Rhein-Neckar-Löwen zum ersten Mal, als du da warst, vielleicht die frustrierendste Station, die mit dem wenigsten Erfolg war. Wie wichtig war es dann für dich, dieses dann aber trotzdem noch positiv abschließen können, indem du wiederkommst und mit den Löwen deutscher Meister wirst? Was bedeutet dir das?
Sehr viel. Und es war sehr frustrierend, als ich da nach Kopenhagen gegangen bin. Aber der Schritt zu Kopenhagen war für mich dann im Nachhinein wahrscheinlich einer der wichtigsten Schritte, den ich gemacht habe. Aber es war sehr schön, zurückzukommen und die Löwen. Die zweiten 3 Jahre kann man gar nicht mit den ersten 3 vergleichen. Wirklich nicht. Das war wie ein komplett anderer Club. Und da hat man auch gemerkt, dass diese Stabilität, die mit Nikola Jakobsen da, oder die Atmosphäre, die da im Club war, war einfach eine ganz, ganz andere.
Ja. Ja, ihr wart dann ja 2011 in der Champions League im Halbfinale. Für dich war das ja so ein bisschen der Beginn einer Art Fluch. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Absolut.
Weil du standst dann nämlich mit den Löwen 2011, mit Kopenhagen 2012, mit Kiel 2013 und 2014 im Final Four und hast den Titel jeweils nicht gewinnen können. Mhm. Wie frustrierend war das damals?
Klar will man immer gewinnen, wenn man da ist. Das ist ganz klar. Und natürlich denkt man so, liegt's an mir oder ist das ein Fluch? Aber ich glaube, die letzten Jahre haben gezeigt, wie schwierig es wirklich ist, diese Champions League zu gewinnen. Und du kämpfst das ganze Jahr, um dann Samstag, Sonntag zu spielen, wo du dich auf Halbfinale eigentlich vorbereiten kannst. Aber dann auf Finale hast du vielleicht 16 oder 18 Stunden.
Ja.
So, klar hätte ich mehr Champions League Titel gewinnen wollen, aber es ist nicht so gekommen und ich nehme es, wie es ist. Ich bin nicht traurig, und als es dann endlich gelungen ist mit FC Barcelona, natürlich war ich froh, aber ich glaube, ich wäre kein schlechterer Mensch gewesen, wenn es nicht geklappt hätte. Oder besserer Mensch, wenn ich 4 Titel gewonnen hätte.
War der Titel mit Barcelona in der Champions League dein persönlich größter Titel oder gab es da noch einen, den du höher gewichtest?
Das ist eine schwierige Frage. Ich kann nicht sagen, es hat mir viel bedeutet, einfach für FC Barcelona zu spielen und in diese Mannschaft, das ist wahrscheinlich so die beste Mannschaft, diese Mannschaft, die wir hatten da 2014, 2015, war wirklich eine überragende Mannschaft. Wir haben ein Pflichtspiel das ganze Saison verloren. Oder ja, ein Spiel. Wir haben alle Wettbewerbe, an denen wir teilgenommen haben, haben wir gewonnen. Aber ich kann viele Titel nehmen. Ich kann die deutsche Meisterschaft mit den Löwen auch dazu nehmen. Die Meisterschaft mit Kiel, wo wir Tordifferenz gewonnen haben.
Erinnern uns.
Ja, nee, aber das ist wirklich, wo man, wenn man aufsteht, nicht unbedingt damit rechnet, aber wirklich auch dafür arbeitet und trotzdem versucht, daran zu glauben. EHF gehört mit TuS Essen auch, wo Verein Insolvenz war. Also es ist, jeder Titel hat irgendetwas, was einen bedeutet, und deswegen kann ich nicht sagen, dieser war wichtiger oder schöner als der andere, sondern das ist so viel anderes, was im Kopf siehst. Zum Beispiel die Meisterschaft mit den Löwen. Es ist ja, was da vor dem Spiel in Flensburg, oder wenn Flensburg in Göppingen verliert, einige Reisen oder was Lustiges in die Kabine, was passiert ist. Und das sind alle Sachen, was in den Kopf kommen, glaube ich.
Es ist natürlich sehr interessant, dass zwischen uns beiden quasi einer deiner schönsten Momente, nämlich diese Meisterschaft mit Kiel aufgrund der Tordifferenz, ja gleichzeitig einer der bittersten Momente bei uns gewesen ist. Gab es damals auch nur irgendeinen Anflug von in einem Moment mal auch ein bisschen Mitleid, dass man sich gedacht hat, boah, ist für die Löwen schon auch bitter?
Absolut.
Denkt man darüber nach, ehrlich?
Nein, einfach nachher, wenn man die Bilder sieht und wenn ich zum Beispiel daran denke, dass der Olli hat seine Karriere da beendet. Wir kennen uns zum Beispiel seit 2002, wo wir in Essen 3 Jahre lang zusammengespielt haben, oder mit Andi, Johnny, Uwe, mit dem habe ich auch lange gespielt. Natürlich denkt man daran, aber trotzdem, meine Arbeit war damals bei THW Kiel, und wir wollten unbedingt Meister werden, und dass wir es geschafft haben, war toll, und wirklich so eine Stimmung. Und man muss auch sagen, wenn man Meister mit Kiel wird, es gibt wahrscheinlich nirgendwo schönere Feier als in Kiel, mit dem Autokorso zum Rathausplatz und mit keine Ahnung, was es war, 20.000 Zuschauer oder da, die am Rathausplatz sind. Das ist wirklich so, was man so im Fußball mit Bayern München vergleichen kann.
Ja, man muss aber ja auch dazu sagen, dass in diesem Jahr natürlich, also davor die Jahre habe ich ja auch so ein bisschen geguckt, wie das in Kiel gefeiert wurde. Es war im Endeffekt, ihr wart immer Meister. Also Kiel war immer Meister. Meister, Meister, Meister. Aber über diesen Titel konnten sich auch die THW-Fans, glaube ich, endlich mal wieder so richtig ehrlich freuen. Das war so mein Eindruck.
Ich kann dir sagen, die freuen sich über jeden Titel.
Ja, so, du weißt bestimmt, wie ich es meine.
Ja,
das ist
ja,
aber natürlich was anderes, wenn du 10 Jahre am Stück Meister wirst, sage ich mal, oder 4, 5 Jahre, dann ist so ein Titel, der wirklich so knapp und eigentlich auch nicht mehr für möglich schien, dann natürlich auch nochmal was ganz Besonderes. Also
klar, da wird es auch erwartet, dass du Meister wirst. Da sollst klar, du Meister werden. Da klar, ist nicht irgendwie, wir können es, sondern es wird erwartet.
Und damals war auf jeden Fall, du warst für mich eines der Gesichter dieses Meistertitels, weil ich erinnere mich an eine Situation, ich habe ein Spiel gesehen gehabt von euch in Minden, bin ich mir ziemlich sicher, ihr führt haushoch und es war eigentlich alles egal, aber es sind noch 3 Sekunden auf der Uhr, es kommt ein langer Ball auf dich und man hat gesehen, du wolltest diesen Ball, egal ob ihr mit 10 führt oder mit 12, du wolltest diesen Ball noch unterbringen im Tor, und das hat mir damals gezeigt, auch dieser Jubel von dir noch, hat mir damals gezeigt, dass du verstanden hattest, um was es in diesem Jahr ging. Nämlich um jedes verdammte Tor, das geworfen wird. Es ist definitiv eines der denkwürdigsten, wenn nicht sogar das denkwürdigste Finale einer HBL-Saison in der ganzen Geschichte des deutschen Handballs. Ich glaube, da übertreibe ich nicht, wenn ich das so sage.
Nee, ich glaube auch nicht. Das war schon ziemlich dramatisch und
absolut.
Glücklicheren Ende für uns damals.
Aber wusstet ihr denn auf dem Feld, ihr wusstet doch nicht, wie es bei uns steht, oder? Also, oder wird das irgendwie, wurde das nach dem Motto, ihr müsst noch eins machen oder so, weil das macht man ja, also du willst ja einfach nur spielen, oder wart ihr darüber informiert, wie es bei uns steht?
Nee, wir haben ab der zweiten Halbzeit wollten wir mal Infos bekommen, und Alfred hat's, glaube ich, bis zu 10 Minuten vor dem Ende immer irgendwie gewusst, und wir haben immer gefragt, und er hat immer gesagt, ich brauche noch zwei. Und wir waren einfach dumm genug, um zu glauben, dass egal was wir gefragt haben, wir brauchen noch zwei, und dann gingen wir zurück in die Abwehr, wir brauchen noch zwei. Und dann irgendwann mal 10 Minuten vor dem Ende hat er einfach gesagt, scheiß drauf, wir müssen einfach noch mehr Gas geben, und so am Abend, wo wir dann Alfred wirklich gefragt haben, hat er gesagt, ja, eigentlich wusste ich gar nicht da die letzten Minuten ab, und der hat immer gesagt, wir brauchen noch zwei, und wir haben immer ja gesagt.
Ja, auf jeden Fall ein denkwürdiger Tag. Du hast ja dann eine Zeit lang bei den Löwen auch mit Uwe Gensheimer das Duo quasi gebildet. Mhm. Ich meine, Uwe Gensheimer gilt heute auch als einer der weltbesten Linksaußen, die es gibt. Ja. Wie war das damals, oder wie ist das heute für dich, damals mit ihm zusammengespielt zu haben, wo er noch am Anfang seiner Karriere war, wo er von dir vielleicht gelernt hat, oder hast du vielleicht auch damals schon von ihm gelernt?
Von Wurftechnik, da habe ich ihm nichts beibringen können. Wirklich nicht. Ich weiß nicht, du musst ihn fragen, ob er was von mir gelernt hat, aber Uwe ist ein irgendwie, er gehört zu den Löwen, da muss man sagen. Der ist ein unglaublich wichtig für die Region, für den Club. Und er ist auch, in meinem ersten Jahr zum Beispiel, da habe ich viel auch für Grommitte gespielt. Da war es nicht nur so, dass ich außen oder er auf außen und der andere gesessen hat. Ich habe viel für Grommitte gespielt bei Wolfgang Schwenke. Und dann im zweiten Jahr haben wir ja so ziemlich was ausgeglichen, wie wir gespielt haben. Nach der EM 2010 hatte ich diese zwei Knieoperationen und bin ausgefallen bis zu Ende November, Anfang Dezember. Und da hat Uwe wirklich, muss man sagen, überragend gespielt. Und da hat er riesen Fortschritte gemacht. Da kam auch die Situation, da war Ivan Tsupic auch auf rechts außen da. Er und Johnny haben dann sich abgewechselt, dann war es teilweise so, dass Tsupic und ich auf der Tribüne gesessen haben, als ich wieder fit war. Und der Club, es hat angefangen mit den finanziellen Problemen damals bei den Löwen, und dann war es klar, dass einige Leute den Club verlassen müssten oder sollten. Und dann war es auch klar, dass es mich treffen würde. Das ist auch die korrekte Entscheidung gewesen, egal wie wir uns bei den Löwen gefühlt haben, ob wir, dass meine Familie glücklich war. Da war es einfach so, Geld musste gespart werden. Mhm. Und die Löwen hatten einen der weltbesten Linksaußen. Dann war es ganz klar, dass es für mich kein Platz war. Und das einzige Problem war, dass die wollten mich nicht einfach freigehen lassen, außer zu AG Kopenhagen. Ich habe die Nachrichten bekommen, dass entweder ich müsste verkauft werden, aber keiner wird einen Spieler, der 32 Jahre alt wird, kommt zurück von Verletzungen oder hat eine große Knieverletzung. Und keiner hätte mich da oder hätte da Ablöse für mich bezahlt. Und da kam es aufgrund der Zusammenarbeit mit Jesper Nielsen, Rhein-Neckar Löwen und AG Kopenhagen, dann war es so, dass ich könnte ablösefrei nach Dänemark gehen. Und das war nicht unbedingt, was wir wollten, weil wir schon lange in Deutschland waren. Die Kinder, meine Tochter, oder alle meine Kinder sprechen perfekt Deutsch, viel besser als meine Frau und ich. Mhm. Da war so, okay, wir müssen es eigentlich machen, weil die lassen uns nicht zu irgendeinem anderen Club gehen, ohne dass Ablöse bezahlt wird. Aber wir haben es wirklich geschafft, das Beste rauszumachen. Und da bin ich wirklich zu einem überragenden Club, eine der besten Umkleidekabine, wo ich war, so von Stimmung her. Mhm. Wir waren 4 Isländer zusammen, Snorri Guðjónsson, Arnór Atlason, Ólafur Stefánsson und ich. Die haben Kasper Witt, Lars Jürgensen, Mikkel Hansen, Joachim Bolzen, die Toft Hansen-Brüder als Beispiel, die waren alle da. Und das war wirklich ein Riesenclub. Die Medieninteresse zum Beispiel in Dänemark beim Handball und die besten Spieler, die die haben, ist riesengroß. Mhm. Und das war ein Wechsel, wo ich im Nachhinein sage, war wirklich, wirklich wichtig für mich und hat unglaublich viel Spaß gemacht, diesen Jahr mit in Kopenhagen zu spielen.
Du hast dann nach dem 32. Geburtstag praktisch vier Länder, in vier Ländern gespielt, also auch vier verschiedene Sprachen innerhalb ganz weniger Jahre und das immer mit Familie. Mhm. Wie habt ihr das gemacht? Also du hast gerade gesagt, Deutsch ist für deine Kiddies kein Problem, aber wie war das mit den anderen Sprachen?
Dänisch geht. Ich bin da nicht besonders gut, aber ich habe eine Art, wir haben eine Art Skandinavisch da entwickelt. Okay. Die schwedische, dänische, isländische Spieler. Und ich kann mich noch unterhalten mit Mensa oder Nikolai und Mikkel Hansen, Sande Sakosen in Paris auf Dänisch. Deutsch geht. Französisch ist Katastrophe. Okay. Absolute Katastrophe, aber Spanisch ist auch, ich habe sehr so einfache, Spanisch kann ich sprechen und ich war sehr dankbar für die Zeit auch bei den Löwen, wo mit Gedeon Guardiola und Rafa Baena, die haben viel Geduld mit mir gehabt, weil ich auch die beiden mit Deutsch lernen geholfen habe. Mhm. So, da haben wir uns wie fünfjährige Jungs unterhalten, ich auf Spanisch und die auf Deutsch, so das hat viel Spaß gemacht, aber es ist schon wichtig, andere Sprachen zu lernen, finde ich, und in andere Länder gewohnt zu haben, die viele verschiedene Clubs und Kulturen gelernt zu haben, so darüber bin ich sehr froh.
Wie konntest du eigentlich zulassen, dass deine Tochter Fußballerin wird?
Weil meine Kinder sollen machen, was ihnen Spaß macht. Die müssen keine meine Träume leben oder die sollen wirklich machen, was denen Spaß macht. Und meine Tochter hat Fußball gespielt. Mein Kleiner spielt auch Fußball. Der war bei PSG jetzt in die Jugend, bei U7 unterwegs. So.
Ist auch ähnlich wie bei Alex Pettersson, der seine Kinder, glaube ich, oder zumindest einen auf jeden Fall auch bei Hoffenheim hat.
Genau.
Nicht schlecht.
Nee.
Wenn ich jetzt mal schaue, Paris, Barcelona, Kopenhagen und dann natürlich die Rhein-Neckar-Region, die ja auch fürs Wetter sehr, sehr berühmt ist und auch sehr schön ist. Wo hat es dir am besten gefallen? Am längsten ausgehalten hast du es ja insgesamt bei uns.
Ja. Da hat es wirklich, die Region gefällt mir sehr gut. Aber ich muss sagen, wenn jemand sagt, ja, es ist schön hier, weil unser Wetter so gut ist, ja, dann hast du mal in Barcelona gelebt, ist meine Frage. Ich komme ja aus Island, so jedes Land, die etwas südlicher liegt, ist ja schon ein Schritt nach oben für uns. So, ich sag's immer, okay, Kopenhagen, Paris, Barcelona zum Beispiel. Mhm. Es ist was anderes, wenn du ein Wochenendebesuch oder für eine Woche oder 10 Tage Urlaub da machst und du versuchst alles zu sehen oder du da lebst mit deiner Familie und du arbeitest auch da. Mhm. Dann ist es was anderes. Es ist schön, in diese Metropolen oder Großstädten gelebt zu haben. Ich finde Kopenhagen und Barcelona wirklich überragende Städte. Paris hat auch wirklich alles, was du brauchst, wenn du nicht keine Ahnung, nach dem Training Abendessen gehst und dann Fernseher guckst und früh ins Bett gehst. Aber mir war es immer wichtig, dass die meine Familie es gut hat und dass denen das immer gut geht. Aber es war wirklich nicht immer so. Jeder Umzug war nicht, es war nicht einfach. Vor allem für meine Kinder diese ständige Umziehen. Und ich bin jetzt froh, dass meine zwei Kinder oder zwei Töchter, die wohnen jetzt zusammen in unserer Wohnung auf Island und studieren hier und sind glücklich und haben ihr eigenes Leben. Und auch es schätzen, andere Sprachen zu sprechen als nur Isländisch und Englisch. Aber eine Region oder eine Stadt kann ich nicht sagen. Aber ich weiß auch, wohin du rauf willst. Die Rhein-Neckar-Region ist sehr schön und da haben wir uns auch sehr wohl gefühlt.
Die Frage war schon ernst gemeint. Also ich wollte jetzt nicht darauf hinaus, dass du jetzt sagst, es ist bei uns auf jeden Fall am schönsten, weil ich komme ja auch nicht von hier. Also es ist ja jetzt nicht so, als wäre ich jetzt so ein Vorzeigebadener. Das ist ja auch nicht die Wahrheit.
Nein, aber es ist wirklich schön, da zu leben. Und wir waren auch sehr... Wir haben die zweiten drei Jahre, wo wir da waren, haben wir Waldorf gelebt und in gleicher Straße mit Mensa und Anti Schmidt. Und da ist wirklich für Kinder überragend. Da waren die einfach Türen auf, wenn die Sonne gesehen hat und die Jungs waren draußen und die Kinder draußen spielen. Und das war wirklich, wirklich eine tolle Zeit.
Wer war der beste Spieler, mit dem du jemals zusammengespielt hast?
Hör auf. Okay. Ich weiß nicht, ob du einige von meinen Mitspielern schon kennst, aber da kann ich nicht einen einzigen
wählen. Ja, ist Stefansson, Karabatic, Hansen, Rutenka, Lazarov und das sind ja nur einige.
Genau, dann kannst du die von Löwen dazu nehmen, von Aki Kopenhagen.
Okay,
also es wäre unfair, einen zu nehmen, weil einer ist besser in Angriff, der andere in Abwehr. Ich habe mit überragenden Torhüter auch zusammengespielt, so. Das will ich nicht machen. Und wenn die Frage kommst, bester Trainer, dann soll
ich antworten. Nein. Ich habe aber tatsächlich habe ich eine weiterführende Frage. Welcher ist denn der bisher lustigste Spieler, mit dem du gespielt hast?
Das ist auch schwierig, aber es gibt Leute wirklich, wo man sagen kann, die sind für eine Kabine wichtig und vielleicht wichtiger als andere. Und das sind nicht immer die besten Spieler. Aber wenn ich jemanden da vergesse, dann werden die schnell sauer sein. Aber ich kann sagen, die Umkleidekabinen oder die Stimmung in die Umkleidekabine, zum Beispiel bei AG Kopenhagen, die war unglaublich. FC Barcelona auch. Da habe ich auch eine andere, so ein bisschen andere Mentalität und ein besonderer Zusammenhalt irgendwie. Die Spanier sind irgendwie ein bisschen offener und die haben keine Angst, wenn jemand schlecht spielt oder jemand schlecht geht, da irgendwie ich weiß nicht, ob ich sagen soll, helfen, aber dieser Zusammenhalt in dem Club ist was Besonderes. Aber dann kann ich auch dazu sagen, dass die zweiten drei Jahre, die ich bei den Löwen hatte, waren auch irgendwie davon geprägt. Da habe ich auch gemerkt, dass eine so gestandene Mannschaft und ein besonderer Zusammenhalt, und das kommt eigentlich immer irgendwie von oben. Bei den Mannschaften von Gislason kann ich das auch natürlich sagen. Und das war auch die Stärke von Nikolai. Viele sagen, dass er ein Spielertrainer ist oder dass er sich hinsetzt bei uns in der Kabine oder ganz lustiger Typ ist außerhalb, aber der ist unglaublich ernst, wenn du mit ihm über Handball redest. Aber wenn irgendwie das Vertrauen von oben kommt und dann ist das einfacher, so eine gute Kabinenstimmung aufzubauen. Da sage ich, gab einige Kandidaten in diese Mannschaften, wo ich war, wo ich sage, die hätte ich nicht aus der Mannschaft haben wollen. Ich weiß nicht, bei den Löwen kann ich zum Beispiel sagen, Mensa zum Beispiel, der ist überragend für eine Kabine. Bogdan Radivojevic und Vladan Lipovina, mein letztes Jahr, wo die da waren, das waren unglaubliche Sprüche, die da bei denen kamen. Und das sind solche Leute, nur einige zu nennen, es gibt viele mehr, wo ich sage, die sind lustig und wichtig und gut.
Ja, aber ist ja interessant, dass du ausgerechnet Mess nennst, weil bei uns ist ja so ein bisschen dieser Zweikampf zwischen Apfel und Mess.
Ja, Apfel kann man auch nehmen, aber man kann auch, dann kann man gleich so die Leute, die die daneben sitzen, dazunehmen. Das müssen Leute immer, die auch zurückschießen können, wenn etwas gesagt wird und nicht nur leise da sitzen. So, das jeder Spieler hat irgendwie seine Momente, aber ja, ich kann, wie gesagt, ich kann viele Leute nennen.
Letzte Frage, also bevor wir in die Kategorie kommen, wo die Fans hier Fragen stellen dürfen. Letzte Frage von mir. Du hast bei deinem Abschied gesagt, dass du vielleicht mal als Zuschauer mit Bierbauch zurückkommen wirst. Lässt du dir jetzt als Trainer vom VfL Gummersbach im Falle des Aufstiegs noch einen Bierbauch wachsen oder müssen wir uns da noch länger gedulden?
Ein Bierbauch wird es wahrscheinlich nicht, aber... Ich weiß es nicht. Ich habe bei der Abschiedsrede, glaube ich, gesagt, das sieht, wie schlecht man immer vorbereitet ist. Ich werde nicht zurückkommen für drittes Mal für 3 Jahre als Spieler.
Ja, das stimmt. Das hast du auch gesagt.
Und das habe ich schon ernst gemeint. Das war mir schon klar. Keine Ahnung, ob ich jetzt ein bisschen zunehmen werde oder nicht. Das steht nicht auf dem Plan oder auf die Liste, also über meine Ziele. Aber ich glaube nicht, dass ich in 10 Jahren genauso fit werde, wie ich jetzt bin.
Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, dich als Coach des VfL Gummersbach in der Arena begrüßen zu dürfen, egal dann auch, ob mit Bierbauch oder ohne. Und jetzt kommen wir zu meiner absoluten Lieblingskategorie. Ihr wisst genau, was Sache ist. Das Beste kommt zum Schluss.
Löwen fragen Löwen.
So, Löwen fragen Löwen. Das bedeutet, wir haben von einigen Mitspielern, Ex-Mitspielern ein paar Fragen eingesammelt, die wir dir jetzt gerne stellen würden. Und wir beginnen mit der Frage von Olli Rogisch. Ich hoffe, du kannst sie hören.
Hi Gucki, ich hätte auch noch eine Frage an dich. Wie hast du es eigentlich all die Jahre geschafft, im Hotelzimmer nicht an die Minibar zu gehen, sprich die Süßigkeiten da drin zu lassen? Danke dir, viel Spaß mit meinem Podcast, ciao.
Spannende Frage.
War das sein größtes Problem, oder wie?
Ja, weiß ich nicht.
Gibt es ein besseres Antwort, als die Tür haben wir, Johnny und ich, kaum aufgemacht. ich weiß es nicht. Für mich gibt es eigentlich nichts Spannendes in die meisten Minibars.
Okay.
Ja, nichts Gutes, aber es sagt viel jetzt über Olli.
Wollte ich auch gerade sagen. Weil offensichtlich zeigt das ja im Umkehrschluss, dass jede Minibar erstmal leergeräumt wird, sobald Olli Rogisch das Zimmer betritt.
Aber dann hätten die Löwen und er als Sportdirektor gleich ein Hotel anrufen können und sagen, so, alle Minibars bitte leerräumen, bevor wir ankommen.
Der Erfolg ist auch teuer.
Ja, oder ich weiß nicht, vielleicht hat er da dem Verein zahlen lassen, ich weiß nicht.
So eine Packung Erdnüsse für 8 Euro, das kann man ja ruhig mal machen.
Ja, genau. So, es gab auch ein paar Schokolade da nebendran, so ich weiß nicht. Also an den Erdnüssen liegt es nicht nur.
Ich bin auch kein Minibar-Typ. Nee. Aber nächste Frage finde ich sehr interessant. Kommt von Alex Pettersson. Mhm.
Hallo, liebe Gucki. Meine Frage lautet, hättest du nochmal Lust für die isländische Nationalmannschaft spielen, beziehungsweise auflaufen, obwohl du schon Trainer in der Bundesliga bist? Interessante Frage, ich bin gespannt auf deine Antwort.
Also offensichtlich gibt es da, ich meine, er hat ja das Hintertürchen jetzt auch nochmal genutzt und ist auch nochmal zurückgekommen.
Genau, eindeutig ja. Ich sage, eine der größten Ehre in meiner Karriere ist es, für die Nationalmannschaft spielen zu dürfen. Aber als ich meine Karriere beendet habe, wird das nicht passieren, aber Lust hätte ich schon. Ich bin aber froh, dass ich austreten könnte, wo ich einfach sagen könnte, das war es, tschüss, danke für alles und ich kann allen die Hand geben und ihnen in die Augen schauen. Und dass es nicht mit einem lauten Knall irgendwie zu Ende gegangen ist, aber für die Nationalmannschaft und dort Kapitän sein zu dürfen, war für mich eine Riesenehre, muss ich sagen.
Aber ganz ehrlich, bei dir schließe ich gar nichts aus. Also wenn du irgendwann sagst, Ich laufe da nochmal auf. Ich würde es natürlich total feiern, aber bei dir schließe ich gar nichts mehr aus.
Wenn ich 3 Spiele am Stück verliere mit Gummersbach und die schmeißen mich raus, dann mache ich ein Comeback als Spieler.
Ich fände es lustig.
Ich auch.
Palle hat sich bei uns gemeldet.
Hi Gogi, ich habe eine ganz leichte Frage diesmal. Und zwar, wann kommst du nächstes Mal für ein Bier vorbei? Ich vermisse dich.
Ja, ich vermisse Palle auch. Wir werden euch schon schnell besuchen, das kann ich sagen. Wenn wir wieder in Deutschland sind und ihr auch und die Zeit es zulässt, dann werde ich sicher bei Ihnen und Lexi in Rauerberg vorbeikommen. Und mein Sohn wird sicher, ich lasse ihn bei Andi Schmidt, weil er und Leo, der Sohn von Andi und Leo, der Leo und mein Jason, die sind gut befreundet. So.
Sehr gut.
Dann setzen wir die Kinder da ab und Andi und ich fahren nach Rauerberg.
Sehr gut, das klingt doch auf jeden Fall nach einem Plan. Ja. Dann hat uns Rocky Sly über Facebook gefragt, wer war dein einprägsamster Trainer? Wer hat dich am meisten gefördert?
Das ist auch etwas, was ich... Ich habe von allem was gelernt. Zum Beispiel der Juri Sefcov hat mir eigentlich unglaublich viel über Handball beigebracht, muss ich sagen. Und ich kann eigentlich alle durchgehen, von isländischen Nationaltrainer bis in die, ich lasse das bei den Vereinen dann einfach jetzt bleiben. Bei Velimir Klaitz war dann auch, oder bei Juri war es viel taktisch, bei Velimir Klaitz war es kaum Taktik, aber sehr viel so spielen zwischen zwei Leuten. Alfred natürlich einer der größten Karriere oder Charaktere, die ich kennengelernt habe und harter Typ. Bei den Löwen zum ersten Mal auch Wolfgang Swenke, Gudmundsson, Ola Lindgren haben in wirklich schwierige Zeiten versucht, ihre Bestes da beste Arbeit zu leisten und habe ich auch viel Respekt davor gehabt. Alfred nochmal in Kiel bedeutet mir sehr viel. In Spanien habe ich auch viel weiter über Handball gelernt, über die spanische Schule und wie die da zum Beispiel in die Abwehr stehen. Bei Xavi Pascual, und der war auch einer, so ein herzlicher Typ, ist gut zu seinen Spielern. Nikola Jakobsen war für mich überragend. Der ist so ein toller Mensch, Familienmensch, auch wenn er verrückt beim Spielen ist, dann ist er, aber das ist ein Trainer und ein Mensch, der mir viel bedeutet. Und jetzt Raul in Paris hat mir auch viel beigebracht. So, ich habe von allem was gelernt, aber was bei mir bleibt, ist einfach das Persönliche, was verbindet und was die mir bedeuten als oder dass die mir Vertrauen geschenkt haben und an mir geglaubt haben. Auch die schwierigen Gespräche, die man mit Trainer hatte, also wenn man gewechselt hat oder wenn man keinen neuen Vertrag bekommen hat, bedeutet mir auch im Nachhinein sehr viel.
Uwe Degner fragt bei Facebook, könntest du dir auch ein Traineramt bei den Rhein-Neckar-Löwen vorstellen?
Zurzeit nicht, nein. wer weiß, was die Zukunft bringt, aber das ist nicht irgendwo oder irgendetwas, worauf ich hinarbeite. Ich glaube, die Löwen haben zurzeit einen sehr guten Trainer und es würde mich nicht wundern, wenn irgendwann mal in Zukunft ein gewisser Anti-Schmied da auftaucht.
Ah, okay.
Weiß ich nicht, aber keine Ahnung.
Wir sind sehr gespannt. Momentan sehen wir ihn natürlich noch sehr gerne, sehr lange auf dem Spielfeld.
Absolut, da ist er auch noch lebenswichtig für die Angriff der Löwen.
Ja.
Muss man sagen, nicht so sehr für die Abwehr, aber für Angriff ist er wirklich einer der weltbesten Spieler, keine Frage.
Ja, das denke ich ist auch echt absolut unstrittig.
Hat auch Spaß gemacht, mit ihm zu trainieren. Weißt du?
Absolut.
Im Kraftraum vor allem.
Da war er drin, bei den Zahnstocherbeinen glaube ich nicht, dass er im Kraftraum war, oder?
Doch. Ja? Mein erstes Ja, am Anfang, da haben wir haben sehr viel zusammen im Kraftraum trainiert. Okay. Leute fragen sich, was haben wir eigentlich gemacht, weil wir beide ziemlich dünn sind, aber wir haben schon da harte Einheiten gehabt.
Die Königin der Löwen bei Instagram fragt, hast du nicht Angst, schon sehr, sehr bald den aktiven Handball zu vermissen?
Nein, habe ich nicht. Ich glaube, ich bin glücklich mit meiner Entscheidung und ich bin auch froh, dass ich selber die Entscheidung treffen könnte. Das ist nicht so, ich kann noch mit meinem Sohn laufen, ich kann noch hin und her laufen, ohne große Probleme, außer ab und zu mal mit meinem Knie, wenn ich es übertreibe. Aber vielleicht wird es ein bisschen jucken und vielleicht meine ich doch, dass ich einiges noch machen kann. Aber es geht nicht darum. Es geht darum, dass ich es wirklich bei mir gespürt habe, es reicht jetzt und die Zeit für neue Aufgaben ist gekommen.
Die Frage von Maurice D., die lese ich sehr ungern vor, sage ich vorher. Die kam über Instagram. Kannst du Kevin bitte wenigstens virtuell schubsen?
Leider nicht, aber ich werde noch in die Halle kommen und wenn ich in die Halle komme, dann werden es alle mitbekommen. Du hoffentlich nicht vorher.
Also wenn du mich als Gummersbach-Trainer schubst, ich glaube, das wird eine lustige Geschichte.
Ja, ich werde mich irgendwo verstecken und ich werde es hinkriegen.
Dann sink ich zu Boden und provoziere eine rote Karte für den Gästetrainer.
Die nehme ich dann in Kauf, aber es wird es wert sein.
Dann, ich weiß nicht, ob es der echte Messmensa war, offensichtlich, aber Messmensa hat bei Instagram gefragt, welcher Mannschaftskollege war der beste Fußballer? Auch so ein Thema bei den Löwen, offensichtlich.
Ach, das ist der echte Mensa, das kann ich dir jetzt schon sagen. Darf ich das aber lieber sagen?
Klar.
Okay, der Beste bei den Löwen ist Johnny.
Ja, das sagen tatsächlich fast alle.
Ja, Johnny ist ein guter Fußballer. Ich glaube, mein letztes Jahr, wir haben die Siege und Niederlage aufgeschrieben und natürlich die alte Mannschaft, wir haben fast immer gewonnen. Ich glaube, dass Palle und ich die meisten Tore gemacht haben. Aber der beste Fußballer war, würde ich sagen, Johnny. Ich glaube auch, dass Johnny und ich, wir sind circa 30 Mal so viel gelaufen wie Palle. Aber Palle ist einfach unfassbar effektiv vor dem Tor. Einer der schlechtesten, mit dem ich zusammengespielt habe, sicherlich auf Top 3, ist Mensa.
Okay,
aber er hat es trotzdem, er hat einmal eine Wette gegen mich gewonnen und ich glaube, er will, dass ich diese Geschichte erzähle.
Ach so, okay.
Bei AG Kopenhagen habe ich gesagt, weil er hat gesagt, wie gut er war, ich gesagt, du bist so schlecht, wenn du zwei Tore in einem Spiel schießt, dann färbe ich meine Haare schwarz. Und dieses Foto hat er, weil er hatte einen Monat Zeit bekommen und immer wenn er dann Es ist wie ein Unfall gewesen, wenn er Tor geschossen hat. Und dann habe ich ihn einfach im Mantelkund genommen und er hat mir nie mehr als diese eine Tor geschossen. Und dann irgendwann mal ist er in einem Spiel innerhalb zwei Minuten zweimal angeschossen worden, hatte zwei Tore und am nächsten Tag hatte ich die Haare schwarz.
Da hat er offensichtlich ein Händchen für. Ich glaube, er lockt ganz gerne Leute in so Wetten, weil Andy Schmid war ja auch auf einmal blond, als er sich darauf eingelassen hat.
Das ist was anderes. Er kann tatsächlich Tischtennis spielen, er kann Tennis spielen, aber Fußball, ja. Der hat nicht zwei linke Beine, es ist was anderes. Es ist,
okay.
er ist stark, er ist schnell und sehr explosiv, aber Technik ist ein Wort, was bei ihm wenn Fußball, Mensa und Technik, das passt nicht zusammen. In
okay, das ist ein schöner Schlusssatz. Lieber Goggi, das war's. Das war die letzte Ein-Team-Ein-Podcast-Folge für diese Saison. Wir gehen jetzt quasi auch in die Sommerpause. Freuen uns sehr darüber, dass du dabei gewesen bist, Goggi. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich bedanke mich. Hat Spaß gemacht. Und,
ich wollte sagen, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
Ja, absolut. Über alte Zeiten zu reden, macht immer Spaß. Und ich werde irgendwann mal wie ich vorhin gesagt habe, irgendwann mal werde ich wieder vorbeikommen und
da freue ich mich sehr, sehr drauf. Bei euch Zuhörern möchte ich mich ganz, ganz besonders bedanken. Als wir zu Beginn der letzten Saison überlegt haben, einen Podcast zu machen, da habe ich nicht geahnt und gewusst, was wir da für ein tolles Projekt auf die Beine stellen. Wir haben so unheimlich viele Zuhörer gehabt über diese Saison. Wir hatten so viele tolle Gäste. Wir haben so viele tolle Geschichten erfahren. Deswegen ist es jetzt auch mal an der Zeit, euch Danke zu sagen, dass ihr uns so viel hört, dass ihr auch so viel Werbung für uns gemacht habt und wir deshalb ganz, ganz tolle Einschaltquoten haben. Also der stolzeste Moment war für mich auf jeden Fall, als wir mit der ersten Folge einfach mal in den Deutschlandcharts auf Platz 6 eingestiegen sind, deutschlandweit. Mit so einem kleinen Vereinspodcast ist das was ganz, ganz Besonderes. Deshalb wirklich riesen Dank an euch. Ihr seid die besten Fans, die man haben kann und deshalb total geil, freue ich mich drüber. Ich sage jetzt Tschüss, wünsche euch einen schönen Sommer. Hier und da sehen wir uns noch bei der Löwen-Quiz-Zeit, aber das ist dann auch erst nächste Woche. Ich freue mich, wenn ihr uns nächstes Jahr wieder hört und natürlich freue ich mich sehr darauf, euch alle wieder zu sehen, wenn wir endlich wieder Zuschauer in die Arenen lassen dürfen. Macht es gut, schönen Sommer euch, bis dann.
Yes, sir.
Das war ein Team, ein Podcast. Jetzt bei Spotify oder iTunes abonnieren. Bis zum nächsten Mal.